Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it, Grainger has you covered. Grainger offers over a million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Wenn die Bayern 9 Tore schießen, dann schießen wir eben 10. So der herrlich flotte Spruch von Bremens Mitchell Weiser vor dem Klassiker gegen die Bayern, der allerdings den Realitätscheck so gar nicht bestand. Werder ging mit 0:5 gegen den deutschen Rekordmeister unter, der ganz offensichtlich Großes vorhat in dieser Saison. Allerdings, die Konkurrenz schläft auch nicht. Eintracht Frankfurt beispielsweise hat sich mit 3 Siegen in Folge nach oben geschlichen, katapultiert, ganz wie man will. Und der Sportvorstand wird uns erklären, warum die Frankfurter aktuell so erfolgreich sind. Das sind unsere Themen. Die Macht am Main, O-zapft es, die Bayern verdienen sich ihr Bier auf der Wiesn. Und Alarm auf Schalke. Trainer Gerards und Sportdirektor Wilmots müssen gehen, obwohl die Verantwortlichen vor der Saison Geduld propagierten. Das ist unsere Runde, mit der wir diese schicken Themen und noch viel mehr besprechen wollen. Unser Sky-Experte Didi Hamann, ein herzliches Willkommen, hat noch mit Vincent Kompany in Manchester zusammengespielt und sagt, er ist ein Leader. Herzlich willkommen, Didi. Herzlich willkommen an Julian Wolf, der für die Welt viele, viele Jahre über die Bayern und über die deutsche Fußballnationalmannschaft berichtet. Und er glaubt, beim Edelkader der Münchner wird es prominente Härtefälle geben. Ein herzliches Willkommen an Christopher Michel, Chefreporter von Fußball.news, Eintracht-Experte seit vielen Jahren. Und er ist überrascht von Dino Topmöller. Herzlich willkommen und ein herzliches Willkommen an den Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, an Markus Krösche. Eine Schlagzeile, die ich in der Vorbereitung gelesen habe, der König der Bundesliga-Manager. Hier vertraut man den Medien sicherlich mal, also wenn ich an ihrer Stelle wäre jedenfalls. Auf alle Fälle, so viel steht fest, Markus, sind Sie ein sehr geschickter Ein- und Verkäufer. Haben Sie eigentlich gerne Monopoly gespielt in der Kindheit und Jugend?
Nee, Monopoly nicht, eher Hotel.
Okay.
Von daher, das war so mein Lieblingsspiel, aber ist ja ähnlich.
Okay, aber Monopoly wären Sie vermutlich auch talentiert gewesen.
Ja, ich glaube, wir haben ganz gute Entscheidungen getroffen in den letzten Jahren, sowohl auf der Zugangsseite als auch auf der Abgangsseite. Von daher sind wir, glaube ich, auch ganz zufrieden.
Braucht man eine Zockermentalität im besten Sinne, um in dieser Branche, in diesem Geschäft erfolgreich zu sein?
Ja, ich beschreibe das immer so ein bisschen. Das ist so eine Mischung aus Poker und Schach. Man muss auf der einen Seite natürlich immer schauen, dass man sich nicht in die Karten gucken lässt und dass du auf der anderen Seite natürlich auch immer wieder gleichzeitig dich gut vorbereitest, falls ein Deal nicht funktioniert oder letztendlich auch ein Spieler einen Verein verlässt oder uns in dem Falle verlässt. Von daher glaube ich, ist es so ein bisschen so ein Mix aus Poker und Schach.
Das habe ich jetzt so auch noch nicht gehört. Das ist interessant, ne?
Gutes Bild.
Ja, nur mit Würfeln, ne? Hätte jetzt hier. Aber egal, also das lassen wir jetzt mal weg. Das hat ein legendärer Fußballspruch. Hat Markus Krösche auch positiv überrascht? Es war ja gar nicht so leicht, die Nachfolge von Freddy Bobic anzutreten.
Sagen wir mal, aller Anfang ist schwer. So war es auch. Aber dann kam der Europa-League-Sieg 2022 natürlich sehr gut zu Pass, der erste einer deutschen Mannschaft in diesem ganzen Jahrtausend. Also darf man ja nicht vergessen, was die Eintracht da geschaffen hat. dann über die Champions League baut natürlich nicht nur ein ganzer Verein, sondern auch der Sportvorstand Profil auf, Selbstvertrauen auf. Und das spürt man auch in der ganzen Kommunikation. Wenn man noch die ersten Pressekonferenzen sieht und die heute, dann ist da auch eine Riesenentwicklung, die ja nach Freddy Bobic einfach sehr überrascht hat, weil Freddy Bobic natürlich auch 5 Jahre lang echtes Gesicht des Vereins war.
Was der Clou unter anderem an dieser Transferpolitik ist, werden wir nachher in aller Ruhe beleuchten. Ein Wort vorher zu den Bayern. Didi hat das Bier auf der Wiesn, du hast ja auch bei Bayern gespielt, immer besonders gut geschmeckt, wenn man vorher gewonnen hat?
Ja, mit Sicherheit. Also das ist natürlich bei Bayern, hängt sehr viel von den Ergebnissen ab und gerade zur Wiesn. Es gab einmal eine lange Zeit, wo die Bayern, glaube ich, nicht verloren haben zur Wiesn. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren etwas geändert, aber natürlich, und der Trainer macht ja einen sehr souveränen und lockeren Eindruck, ist natürlich auch den Ergebnissen geschuldet. Er hat gesagt, wenn die Spieler ein Bierchen trinken wollen, dann dürfen sie das. Wir sind jetzt keine Spieler, glaube ich. Aber nee, natürlich gehst du da lieber hin, weil du natürlich vielleicht auch nochmal über die Wiesn gehen willst, nachdem der offizielle Teil beendet ist. Und das wird vielleicht der ein oder andere nicht machen oder hätte er nicht gemacht, hättest du gestern nicht gewonnen.
Ja. Hypothetisch, aber irgendwie doch ganz spannend. Wäre der jetzige Saisonstart mit zum Beispiel 20 Toren in der vergangenen Woche unter Tuchel auch möglich gewesen?
Ja, schwer zu sagen, aber man muss ja nur schauen, ich glaube, was der Trainer geschafft hat, dass er wieder Spielfreude entfacht hat. Ja, und dass sie auch diese Gier haben, dass wenn es 4 und 5-0 steht, dass sie immer weitermachen, wie jetzt in Kiel letzte Woche oder auch in der Champions League. Und das ist etwas, das man so bei den Bayern, glaube ich, nicht gesehen hat. Da spielt natürlich auch eine Rolle, dass sie viele Spieler haben. Jeder will sich beweisen, jeder weiß, wenn er reinkommt, muss er marschieren und muss gute Sachen machen, dass er vielleicht die Chance hat, beim nächsten Mal zu spielen. Aber es ist schon ja klar erkennbar, dass sie einfach Spaß am Spiel haben. Und ich glaube, das ist auch der Tatsache geschuldet, dass du einen Trainer hast, der es zu schätzen weiß, dass er hier ist. Das hatte ich bei den letzten Trainern nicht immer den Eindruck, dass sie wissen, dass es eine große Ehre ist, beim FC Bayern zu arbeiten. Er hat das vom ersten Tag an das betont, weil die Spieler hören das natürlich auch. Ja, und da schaffst du etwas, dass du da in das Unterbewusstsein oder in die Köpfe der Spieler kommst. Weil wenn du länger hier bist, kann es natürlich mal sein, dass du sagst, naja, das ist selbstverständlich, ich spiele bei den Bayern. Es ist was Besonderes, in München zu spielen. Es ist was für einen Trainer, was Besonderes, bei Bayern München Trainer zu sein. Und das macht er bisher wunderbar.
Auch hier mal so zum Einstieg Bayern, auch nachher in aller Ausführlichkeit. Aber an welche prominenten Namen denkst du, wenn du von Härtefällen sprichst?
Also ganz kurz noch zu Didi. Es ehrt ihn sehr, dass er das nicht klar mit Nein beantwortet. Ich würde es ganz klar mit Nein beantworten. Ohne Thomas Tuchel wäre so ein Start nicht möglich gewesen. Mhm. Dafür war einfach die Stimmung eine ganz andere und es drehte sich viel zu viel auch dann um ihn. Nicht nur wegen ihm, aber es kam am Ende so. Das dazu, Härtefälle wird es geben, ja, glaube ich schon. Also im Moment ist es sehr harmonisch. Aber wir sind auch noch nicht in den Wochen, wo die Gradmesser kommen und wo die Spiele kommen. Diese magischen Nächte sind es, glaube ich, auch für Spieler.
Nächsten Wochenende Bayer Leverkusen.
Genau, Leverkusen erstmal in der Bundesliga, dann Aston Villa auswärts in der Champions League, dann bald das Wiedersehen mit Hansi Flick in Barcelona. Das sind alles so Spiele, wo jeder spielen will und wo jeder nicht mehr vielleicht sagt, gut, wir haben einen breiten Kader, wir haben viele Spieler, ich gehe auf die Bank. Und dann wird es interessant.
Ja, also Sané könnte ein Name sein, über den wir uns nachher in diesem Zusammenhang unterhalten. Und jetzt wollen wir Felix Fischer mit begrüßen in unserer Runde, der sich wieder um Social Media kümmert. Felix, und das gerade laufende Spiel, das ist spannend, natürlich auch im Blick hat VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund. Und da gab es 2 prominente Rückkehrer und die durften auf keinen herzlichen Empfang hoffen.
So ist es. Erstmal können wir sagen, dass der VfB Stuttgart 2-0 führt. Hätte man vielleicht auch nicht so mit gerechnet. Ist auch die bessere Mannschaft. Hätte fast das 3-0 gemacht. Undav und Demirovic haben getroffen. Und dann, ja, wie Patrick gerade gesagt hat, vor dem Spiel schon relativ unschöne Szenen. Was heißt relativ? Ziemlich unschön sogar. Ist Yero Guirassy noch relativ gediegen empfangen. Sogar ein paar alte Trikots mit der Nummer 9 des VfB Stuttgart. Bei Waldemar Anton war es anders. Anton, du bist ein Sohn, wurde da leider geschrien von einigen Fans. Also sehr, sehr unschöne Szenen. Aber damit der Blick auf was Positives und auf den heutigen Gast, Markus Krösche. Wir haben ein bisschen im Archiv gekramt und ein paar schöne Szenen gefunden. Können wir jetzt gerne zeigen. Und zwar gibt es eine besondere Verbindung zu Bayer Leverkusen. Sie waren da zwischen 2015 und 2017 ein paar Spiele als Co-Trainer. Einige Spiele als Co-Trainer unter ihrem ehemaligen Mitspieler Roger Schmidt an der Seitenlinie. Und dann sogar ein paar Spiele als Chef, weil Roger Schmidt gesperrt war. Haben erst sehr, sehr gut abgeliefert, zusammen mit Roger Schmidt. Da lief es in der Saison 16-17 nicht mehr ganz so. Es gab die Entlassung von Roger Schmidt. Sie mussten dann auch mit ihm zusammen gehen. Am Saisonende wurde Leverkusen 12. also Licht und Schatten in der Karriere an der Seitenlinie von Markus Krösche.
Ja, also kann man so sagen. Ja.
Genau, da musst du jetzt durch. Also bist du auch ein besserer Manager als Trainer?
Ach,
oder hat die Welt nur nicht erfahren, wie gut sie eigentlich als Trainer sind?
Nee, ich glaube, dass ich auf der Position, wo ich jetzt bin, dann schon auch richtig bin. Nee, ich musste ja damals Roger ersetzen in der Zeit, wo er die Sperre hatte. Und
hatte vorher einen Disput, ich glaube mit Zweiern, ne?
Ja, es war im Spiel gegen Borussia Dortmund, gab es Meinungsverschiedenheiten mit
ausführlich Felix, ausgetragen.
Felix Zweier und Roger, ein kleines Missverständnis, was dazu geführt hat, dass er 3 Spiele Pause machen musste.
Ja.
Die Spiele waren nicht so erfolgreich, sagen wir es mal so. Dann war es in der Folgesaison, glaube ich, nochmal 2 Spiele. Da bin ich dann praktisch als Interim-Cheftrainer aus dem Pokal ausgeschieden in Lotte. Und haben wir dann in Wolfsburg 2-1 gewonnen. Dann war es noch ein versöhnliches Ende. Aber ich glaube, dass ich auf der Position jetzt richtig bin, ja.
Ja, gut, aber das hat sicherlich das Verständnis dafür geschärft, welch harten Job die Trainer haben. Das kann ja in ihrer Position dann am Ende auch nicht schaden. Ein Wort, bevor wir über Eintracht Frankfurt sprechen, Didi, zu Bayer Leverkusen. Mhm. Am Ende spektakulärer Sieg. Sind die Leverkusener bereit für die Bayern?
Boah, das werden wir nächste Woche. Also in den ersten Spielen waren sie es nicht. Viele haben, glaube ich, jetzt schon 9 Gegentore kassiert. Im Supercup 2 gegen die Stuttgarter, wo sie auch großes Glück hatten, das Spiel zu gewinnen. Und jetzt werden wir sehen, wo sie stehen. Also der Trainer hat ja gesagt vor dem Saisonstart, dass sie noch etwas Zeit brauchen, aber sie müssen ja schon schauen, dass sie in die Gänge kommen. Also gegen Wolfsburg, darf man nicht vergessen, Wolfsburg hatte auch die Bayern am Haken. Mhm. Also die Wolfsburger hätten das Spiel gegen die Bayern auch nicht verlieren müssen. Die haben eine gute Mannschaft. Aber nächste Woche müssen sie sich steigern, wenn sie da was mitnehmen wollen. Und letztes Jahr haben sie hier nicht verloren. Letzte Minute haben sie einen unberechtigten Elfmeter bekommen, sonst wäre die Reise schon am 4. Spiel oder 5. Spieltag zu Ende gewesen. Das heißt, sie müssen sich deutlich steigern, wenn sie hier nächste Woche was holen wollen.
Vergangene Saison war Xhaka der Dominator, jetzt ist noch Garcia dazugekommen. Wie passt das bisher?
Nicht gut. Und ich habe auch große Bedenken, ob das gehen wird. Wenn du 2 ähnliche Spiele in der Mitte hast, dann besetzt du oft dieselben Räume. Und Xhaka ist einer, der immer die Bälle haben will und dass sich und diesen Stellenwert und diesen Status natürlich auch verdient hat durch die sensationelle Saison, die er letztes Jahr gespielt hat. Ich habe sie jetzt im Supercup gesehen, habe sie heute wieder gesehen. Und sie sind einfach sehr ähnlich, dass sie immer dieselben Räume besetzen und sich so dieselben Bälle wollen. Und wenn du in der Mitte einen hast, der den Ball fordert, dann muss der andere weggehen. Das heißt, der eine kommt, der andere geht. Das macht ein Palacios, das macht ein Andrich. Ein Garcia will selber den Ball haben. Und ob die beiden auf Sicht oder auf Strecke in der Mitte zusammenspielen können, das würde ich jetzt im Moment mal bezweifeln. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit den beiden nächste Woche spielt. Also wir werden nächste Woche Xhaka sehen. Und entweder Andrich, Palacios oder einen anderen, aber ich glaube nicht Garcia.
Interessanter Punkt. Wir sprechen jetzt über Eintracht Frankfurt und Jürgen Müller. Im Moment genießen die Hessen einfach den Flow.
Im Fußball ist alles eine Momentaufnahme. Diese Momentaufnahme kann in Frankfurt kaum besser sein. 3 Siege am Stück, nur 3 Punkte hinter dem Spitzenreiter. Die Eintracht macht Spaß.
Es läuft einfach, wir genießen es extrem, auf dem Platz zu stehen. Vor allem vor Heimkulisse ist es ja immer wieder ein Privileg. Und heute haben wir schon wieder bewiesen, was für eine starke Mannschaft wir sind.
Momentaufnahmen haben viel damit zu tun, wie man langfristig arbeitet. In Frankfurt machen sie das gut. Markus Krösche hatte im Sommer den ein oder anderen kniffligen Job zu meistern. Omar Marmoush, schon im letzten Jahr der beste Torschütze, war kurz vor dem Absprung nach England. Er konnte ihn halten.
Ich habe mich einfach sehr, sehr wohl gefühlt hier. Natürlich gibt es immer Themen mit anderen Interessen aus anderen Vereinen, aber das Gefühl, was ich hier hatte von dem Trainer und von meinen Mitspielern und dem Staff, unbeschreiblich. Das hat mich einfach begeistert, hier zu bleiben.
Ich glaube, wenn man jetzt den Saisonstart sieht und auch für ihn persönlich, wie er das macht, wie er sich reinhaut, ich glaube, da kann man schon erkennen, dass er sich sehr wohl fühlt hier.
Und so traf Marmoush auch gegen Gladbach mit einem Traumtor. Marmoush, Ekitike, Matanovic. Speziell die Offensive begeistert in diesen Tagen.
Wir haben eine sehr gute Beziehung. Nicht nur wir drei, sondern die ganze Mannschaft. Wir sind wie eine Familie. Und wir freuen uns immer, wenn jeder das Tor schießt. Hauptsache, wir gewinnen am Ende.
Sie haben in Frankfurt zuletzt ein Team für die Zukunft aufgestellt. Der jüngste Kader der Liga. Das Durchschnittsalter gegen Gladbach gerade mal 24 Jahre. Dazu wirtschaften sie nun seit Jahren seriös und nachhaltig, was in Frankfurt im historischen Kontext durchaus betont werden darf.
Ich habe Lizenzentzüge erlebt, Insolvenzen oder fast Insolvenzen. Ich habe Abstiege erlebt, ich habe Aufstiege erlebt. Wir sind schon sehr geerdet.
Sie haben dazugelernt. Krösche hat auch in kritischen Zeiten am Trainer festgehalten. Im Sommer den Kader nicht nur verjüngt, sondern auch einen Transferüberschuss von 13 Millionen erzielt. Den Abgang von Pacho in der Innenverteidigung sehr gut kompensiert. Es wird viel über das Spektakel in der Offensive geredet, doch auch hinten steht die Eintracht stabil.
Was hat Sie am meisten begeistert heute von Ihrer Mannschaft?
Die Verteidigungsmentalität, die wir heute mal wieder gezeigt haben, wie wir Schüsse blocken. Wir haben in den ersten Spielen der Saison schon eher einen Clean Sheet verdient gehabt und heute bin ich sehr froh, dass wir die Null gehalten haben.
All das ergibt ein Gesamtbild. Ein Bild, das vielleicht mehr ist als nur eine Momentaufnahme.
Ja, und mehr als eine Momentaufnahme ist auch der Eindruck, Christopher, dass Frankfurt ein gutes Pflaster für Stürmer ist. Warum ist das so?
Also erstmal, das hat auch Axel Hellmann letztens gesagt, Eintracht sei ein Stürmerentwicklungsclub. Also das ist wirklich Wahnsinn, egal wer da ankommt. Vor 6 Jahren die Büffelherde, die durch Europa gerannt ist, mit Haller, Rebic und Jovic. Dann denkst du, jetzt kommt ein Umbruch, dann kommt auf einmal André Silva, schießt 28 Tore. Dann ist der weg, dann kommt Raphael Borré, den man nie vergessen darf, der die Europa League schießt. Ne? Ja. Dann kommt Rondal Kolomyani, ja, ablösefrei, wobei das Wort ablösefrei ja immer Mogelpackung ist mit den Handgeldern und so, aber der kommt zum Nulltarif für den anderen Verein und schießt Frankreich fast zum Titel, geht für schlappe 95 Millionen im Gesamtpaket zu PSG und dann holst du Omar Mamouche aus dem absoluten Nichts. Also ich glaube, keiner hätte damit gewettet, dass Omar Mamouche die Entwicklung nimmt. Im Winter kommt Hugo Ekitike und jeder startet gefühlt durch. Das liegt einfach auch daran, dass dieser Verein in sich so unfassbar gefestigt ist und du einfach das Gefühl hast, egal wo es einen Umbruch gibt, ob in der Abwehr, ob im Sturm, ob in der Führungsetage, ob sonst wo irgendwie die Eintracht, die schafft es seit 9 Jahren, 2016, das alles zu kompensieren.
Ja. Hast du Spaß an Ekitike?
Ja, absolut.
Typ Schlawiner?
Ich glaube, jeder Fußballfan, auch wenn wir Journalisten neutral sein müssen, aber da hast du Freude, also wenn du das siehst. Und ich finde es interessant, was du sagst oder was auch Hellmann gestern gesagt hat, die Entwicklung des Gesamtvereins. Ja, also da waren früher, wenn man die Eintracht von früher kennt, da war auch mal ein Skandal dabei. Das war in einer Bankenstadt nicht immer seriöses Wirtschaften auch. Und wie sich das entwickelt hat, nicht nur sportlich, Kader waren wir schon, sondern was der Verein insgesamt für ein Bild abgibt. Und wenn es die Kleinigkeiten sind, wie gestern, dass 1000 Karten an Kinder gehen und auch, dass man sozial auch in der Stadt irgendwie verankert ist und all dieses gibt ein tolles Bild ab. Insofern habe ich nicht nur Spaß an ihm, sondern insgesamt an der Entwicklung der Eintracht. Da glaube ich, gerade wenn wir jetzt an diesem Wochenende nach Schalke blicken oder auf andere Traditionsclubs, wo die Entwicklung ganz in eine andere Richtung gegangen ist, muss man da Respekt haben.
Inhaltlich, Didi, Mamouche und Ekitike sind eigentlich zwei eher spielende Stürmer. Da würde man jetzt sagen, also in der Theorie muss ein klarer Neuner und einer von den beiden drumherum spielen. Warum harmonieren die beiden zusammen so gut?
Ich glaube, weil sie beides können. Also es sind beides hervorragende Fußballer. Mamouche ist ja einer eigentlich, der sich gerne mal fallen lässt und hat auch auf der Seite gespielt in Wolfsburg. Und das sind einfach hervorragende Spieler, die ein großes Spielverständnis haben und eine unheimliche Finesse in ihrem Spiel haben. Und natürlich kriegen die Stürmer immer die Lorbeeren und die Schlagzeilen. Aber dann haben sie natürlich auf der Seite mit Knauf noch einen unheimlich schnellen Spieler. Und ich glaube, was im Moment da wirklich das Herzstück ist, ist das Mittelfeld mit Larsson und Skiri. Weil du natürlich Spieler brauchst, die den beiden und auch den anderen die Freiheit gibt oder den anderen Spielern die Freiheiten geben, dass sie nach vorne ihr Ding machen können. Und da passt es einfach wunderbar. Haben mit Koch einen Spieler bekommen vor 2 oder 3 Jahren, der sich herausragend entwickelt hat, ist in Leeds abgestiegen, kommt nach Frankfurt und spielt eine sehr gute Rolle, dass er auch wieder für die Nationalmannschaft irgendwann ein Thema wird. Und es passt einfach. Und du siehst einfach, sie haben eine sehr junge Mannschaft. In der Mannschaft stimmt, sie haben ein wunderbares Gefüge, jeder ist für den anderen da. Man sieht, dass da eine Einheit auf dem Platz ist. Und wenn du zwei solche Spieler vorne hast, Mamouche, gab es ja, glaube ich, Abwanderungsgedanken, dass er gesagt hat, er weiß nicht. Aber dann hat er gesehen, der Ekitike, was der kann letztes Jahr schon, auch wenn er es in der Liga nicht immer gezeigt hat. Und dann hast du natürlich auch andere Trümpfe in der Hand, so einen Spieler zu halten. Und die beiden im Moment, ja, brauchen sich vor keinem zu verstecken.
Wolltet ihr da bewusst das Signal setzen, als ihr Mamouche gehalten habt, nach dem Motto, wir sind nicht nur ein Verkäuferclub, sondern eigentlich nur dann, wenn wir wollen.
Ja, erstmal muss man ja sagen, so wirklich war Omar jetzt auch nicht überzeugt, uns wirklich
dann auch zu verlassen, weil er weiß natürlich, was er an uns hat. Er fühlt sich sehr wohl hier und hat natürlich auch gesehen, die Entwicklung jetzt der Mannschaft im letzten Jahr, auch wie er oder wie wir als Mannschaft, als Club ihm natürlich auch helfen, dann auch seine nächsten Schritte zu gehen. Aber es ist natürlich auch so, dass wir ganz klar gesagt haben, wir wollen natürlich auf der einen Seite, natürlich müssen wir Transferlöser wirtschaften, aber der sportliche Erfolg steht dann schon nochmal im Vordergrund und wir wollen natürlich auch sportlich unsere Ziele erreichen. Und das ist natürlich mit Omar natürlich deutlich wahrscheinlicher als ohne Omar. Natürlich kannst du immer dann auch wieder ersetzen, keine Frage. Aber ich glaube, es war gut, gerade nach den Umbrüchen, die wir jetzt im letzten Jahr hatten, im Sommer sehr, sehr viele Transfers gemacht. Im Winter nochmal viele Zugänge, viele Abgänge, dass wir einfach jetzt eine gewisse Konstanz reinbekommen. Dass du dann so einen Spieler wie Pacho dann verlierst, das ist dann irgendwo normal, wenn so ein Club wie PSG kommt, dass der Spieler dann auch sagt, der müsste sich verändern. Das gehört letztendlich
auch dazu. Für 40 Millionen, den habt ihr damals für 9 Millionen geholt. Das ist auch ein sehr gutes Beispiel für ein jetzt gelungenes Invest.
Ja, auf jeden Fall. Also, aber trotzdem, glaube ich, war es wichtig, einfach diese Mannschaft so zusammenzuhalten. Und weil die sind jetzt ein Jahr weiter, kennen sich, wissen auch einen Platz, auch so Timing, Automatismen. Und das siehst du jetzt auch schon gerade in der Offensive, wo es halt wichtig ist. Da passt es ganz gut, dass Omar da ist.
In Frankfurt ist das Ganze traditionell ein bisschen aufgeregt. Das finde ich, gehört bei Traditionsclubs dazu. Das erfrischt
kennen
auch.
Kennen wir aus München.
Das kennen wir aus München. Das kennt man auch aus Hamburg, habe ich mir sagen lassen. Oder Schalke oder wie auch immer. Das macht das Ganze ja auch interessant. Und dann gibt es natürlich auch immer viele, die Neuzugänge logischerweise im Vorhinein auch schon bewerten. Ekitike ist auch nicht nur auf ungeteilten Applaus gestoßen. Warst du sicher, dass das was wird?
Erstmal muss ich sagen, war ich das auch nicht, weil man ihn natürlich auch unfassbar schwer einschätzen kann. Er saß ja ein halbes Jahr bei PSG, war da ja aussortiert. Aber dann führt man natürlich ein paar Gespräche und da wurde einem schon glaubhaft vermittelt, dass sein sehr kompletter Stürmer kommen könnte. Und ich finde, das hat man letztes Jahr nicht erst bei seiner Serie gesehen, sondern es gab ein Spiel gegen Wolfsburg, wo er ein Tor vorbereitet hat. Das ging so ein bisschen unter wegen seiner Fitnessdebatte. Aber da hat man schon so eine Fantasie entwickelt, was da wieder für ein Rohdiamant in Frankfurt gelandet ist. Und jetzt ist er halt deutlich zielstrebiger geworden. Und was bei ihm dazukommt, das sehen viele gar nicht. Der bestreitet pro Spiel gefühlt 10 bis 15 Zweikämpfe, von denen der auch 40-50% gewinnt. Und ich glaube, dass das Topquoten für einen Stürmer sind. Also man sollte ihn nicht nur auf die Tore reduzieren. Er macht viel für die Mannschaft. Aber gestern hat man auch mal gesehen, so beim Anlaufverhalten oder wenn er vielleicht auch mal den Kopf ein bisschen unten hat, da die Phasen muss er noch verringern. Aber ich meine, wir reden von einem 22-jährigen Jungen, der jetzt ein halbes Jahr in Deutschland angekommen ist. Der macht allen richtig Spaß und so war das aber nicht vorhersehbar.
Das mit dem Kopf unten, das kennt man ja auch von anderen Spielern aus anderen Clubs. Und was mich aber jetzt interessiert ist, es heißt, Sie stützen sich sehr auf Daten bei der Verpflichtung von Spielern. Bei jetzt so einem Ekitike, um es an diesem Beispiel festzumachen, ist das dann in erster Linie ein datenbasierter Transfer oder spielt das Näschen, über das man früher gerne sprach, auch eine Rolle?
Ja, es ist ja immer ein Zusammenspiel aus mehreren Komponenten. Die Daten sind natürlich, wir haben heute die Möglichkeit, über weltweit unterschiedliche Daten auch zu erheben. Das sind physische Daten, das sind Positionsdaten von den einzelnen Spielen. Und wir kaufen diese Daten ein und versuchen die halt irgendwo ein Stück weit zu analysieren und dann einfach schneller und effizienter am Markt zu sein. Das ist erstmal so ein bisschen die Basis, aber natürlich gibt es natürlich auch Videoscouting und am Ende Live-Scouting und dann entscheidet auch das persönliche Gespräch. Das ist eine Summation aus diesen vier Komponenten. Wir haben natürlich die Möglichkeit, einfach durch die Digitalisierung dann einfach auch schneller zu sein und effizienter auch im Scouting zu sein. Das heißt, wir sind nicht mehr so, dass wir jetzt nach dem Gießkannenprinzip in die Stadien fahren, sondern letztendlich schon gezielter scouten können. Wir haben die Möglichkeit, Profile zu definieren über Algorithmen und dann natürlich auch ein Stück weit die Geschwindigkeit zu erhöhen und zwar weltweit mit einem Klick. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Gerade wenn du natürlich am Markt nicht vielleicht das meiste Geld hast, musst du natürlich irgendwo sehen, dass wir antizyklisch arbeiten und dass wir dann uns mit Spielern beschäftigen, wo die Großen noch nicht da sind. Weil wenn sie denn da sind, dann wird es halt für uns schwierig.
Ja.
Und das ist halt so ein bisschen die Kombination. Deswegen kann man nicht nur sagen, es liegt nur an den Daten.
Hochgradig spannend, finde ich, sowas zu hören, wie man da vorgeht. Und ich weiß nur von Bayern, also damals noch unter Salihamidžić, aber es hat sich nicht großartig geändert. Du bildest eine Art Schattenkader. Also du sagst, auf welcher Position bräuchten wir wen und was ist A, B, C quasi. Mhm. Und trotzdem, trotz der Daten, so haben sie es bei Bayern oft erklärt oder auch andere aus der Branche, und ich glaube, es gilt bestimmt auch bei der Eintracht, am Ende brauchst du natürlich den Menschen und musst das Gespräch führen. Passt auch charakterlich rein in die Mannschaft. Ne? Die Hygiene in der Kabine ist natürlich extrem wichtig, ne? wenn du eine Hierarchie brauchst. Und das zusammen, glaube ich, funktioniert. Ne?
Und das ist das Entscheidende. Ja. Also das Daten ist einfach nur eine Basis. Aber letztendlich entscheidet das Gespräch, auch das Live-Scouting ist für uns extrem wichtig, weil wir natürlich sehen wollen, wie bewegt er sich auch mal, wenn der Ball nicht in der Nähe ist. Wie reagiert der Spieler nach eigenen Fehlern, nach Fehlern von Mitspielern, Schiedsrichterentscheidungen? Wie macht er sich warm? Wie ist er in der Gruppe integriert? Das sind natürlich alles also extrem wichtige Elemente, gerade bei uns als Club Eintracht Frankfurt, wo die Mannschaft, die Geschlossenheit wichtig ist, das Team funktionieren muss. Weil wir vielleicht individuell dann nicht mit den Großen mithalten können, aber als Team funktionieren müssen, da ist es natürlich extrem wichtig. Deswegen darf man das jetzt nicht überhöhen. Die Daten sind natürlich und hilft uns, schneller zu sein, effizienter zu sein, aber das Live-Scouting und dann dementsprechend auch das Persönliche, den Charakter kennenzulernen, die Person auch einzuschätzen zu können, das ist schon extrem wichtig.
Also das heißt, wenn der Algorithmus Didi Hamann auswerfen würde, dann würdet ihr trotzdem nochmal...
Aber Didi würden wir direkt holen.
Ich würde ihn beim Gespräch schon überzeugen. auch wenn der Computer was anderes sagt. Es ist ja nichts Neues. Also es gibt ja viele, es war ja Mütschel.
Aber in der Form ersten, dann so,
ja,
so
aber,
dezidiert?
Aber das machen sie in Brentford, das machen sie in Brighton, machen sie das ganz sehr weit entwickelt, wo der Besitzer ein Pokerspieler ist. Aber bei allen Daten, bei aller Liebe zu den Daten, wie gesagt, das persönliche Gespräch, du musst dir den anschauen, den Jungen. Du weißt natürlich erst, wie er dann in der Gruppe ist, wenn er hier ist. Also da sind auch noch Unbekannte dabei. Nur, also Brighton ist wahrscheinlich das beste Beispiel. Die hatten immer die besten Trainer. Ja, das heißt, wenn du die besten Spieler hast oder die besten Spieler, die du holen kannst für deinen Verein, was du dir leisten kannst, dann brauchst du immer noch einen Trainer, der das Beste aus den Jungs rausholt. Deswegen ist die Arbeit des Trainers natürlich dabei, bei aller Liebe zu den Daten, auch nicht zu unterschätzen.
Spannend ist aber natürlich bei der ganzen Sache, dass Eintracht Frankfurt jetzt zeigt, dass sie die ganze Klaviatur auch wieder beherrscht. Von 2016 bis 2021 unter Freddy Bobic und Ben Manga war das ja eher umgekehrt. Da war dieses Gießkannenprinzip, das aber einfach sehr erfolgreich gelaufen ist, weil die auch damit überzeugt waren. Die haben eng zusammengearbeitet und dann klappt das. Und dann gab es halt 2021 den nächsten Umbruch bei der Eintracht, dass halt, sag ich mal, mit Markus Krösche dann ein Typ kam, der das Scouting halt eben anders angeht, dass auch der andere Scouting-Bereich die Daten braucht, ist klar, aber da sind die eher hinten in dieser Stufe, da geht es eher um das Live-Scouting und ich würde mal sagen, jetzt das Scouting ist ein bisschen schon umgekehrt, dass es von den Daten hin dann eher zum Live-Scouting und zu dem Persönlichen geht und das macht schon einen Unterschied aus, auch in der Menge an Scouts, die du brauchst.
Welche Rolle hat jetzt diese Art des Scoutens gespielt bei der Verpflichtung von Santos, der jetzt im Moment anstelle von Trapp im Tor steht?
Das ist der gleiche Prozess. Bei Kauer war es so, dass wir einen Tipp bekommen haben und dann den Prozess angestoßen haben. Deswegen sage ich, erstmal ist es nicht was Außergewöhnliches. Es machen unheimlich viele Clubs mittlerweile. Also das, was wir jetzt machen, ist jetzt nicht irgendwie was ganz Besonderes. Und natürlich gibt es die anderen Wege natürlich auch. Also wir sind da auch total offen, müssen auch offen sein. Aber versuchen natürlich dann die Trefferquote zu erhöhen, indem wir uns natürlich versuchen, alle Informationen zu holen und dann auch natürlich auch die Datenseite, weil das letztendlich die, sage ich jetzt mal, objektivste Art ist von Scouting. Und dann kommen natürlich die persönlichen, also durch den Mensch, der dann scoutet oder durch Video oder Video schaut. Aber das ist immer, wir müssen immer offen sein für alle Wege.
Ich habe das ja mit Monopoly vorher angesprochen. Sie sind auch Pferdebesitzer und handeln, glaube ich, auch. Hilft das auch so ein bisschen in der Fußballbranche?
Nee, also ich würde sagen, ich habe drei Mädels zu Hause, alle drei reiten, alle drei machen Springreiten, dann haben wir dementsprechend auch das eine oder andere Pferd. Ich bin da einfach das passive Mitglied und schaue zu und freue mich, wenn sie Spaß haben.
Also Sie verfolgen dort kein kaufmännisches Interesse?
Nein.
Selber aber mal draufgesessen, oder?
Mit 12. Und dann bin ich runtergeflogen, seitdem nie wieder. Und ist auch nicht der Plan, in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren dann nochmal drauf zu gehen.
Okay. Mal Fachgespräche mit Thomas Müller führen.
Der ist ja auch im, da habe ich schon gehört, dass Thomas da sehr, sehr aktiv ist. Ja.
Aber da seid ihr noch nicht im Austausch miteinander.
Nein.
Ja, vielleicht ergibt sich das ja aus der heutigen Sendung. Das hätte doch was. Wir haben über den Trainer gesprochen. Anfänglich, du hast gesagt, du bist überrascht durchaus, wie er sich in dieser Saison macht. Man muss dazu sagen, dass Tino Topmöller bei aller Veranlagung durchaus umstritten war, bei Teilen der Fans aufgrund der ja, Spielweise, die man als zu passiv empfunden hat. Aber jetzt, und Markus hat aber an ihm festgehalten und hat gesagt, also wir haben auch unsere Ziele erreicht und er muss natürlich auch den nächsten Schritt gehen. Aber inwieweit hat dich das überrascht?
Also der Fußball letzte Saison, der war schon teilweise lang atmen ganz. Ich glaube, dass sie die Eintracht selbst nicht umsonst ist. Im April einmal Axel Hellmann, der Vorstandssprecher, in die Mixzone gekommen und hat gesagt, das braucht so wenig, um das Stadion anzuzünden. Und das hat einfach oft gefehlt. Aber man muss einfach sagen, Dino Topmöller hat sich, finde ich, erstmal als Typ geöffnet. Er hat ja jetzt auch eine neue Berateragentur, die ihm da, glaube ich, auch kommunikativ, sage ich mal, einen ganz guten Drive mitgegeben hat. Mhm. Er ist konkreter geworden, er ist klarer geworden in seinen Aussagen. Er hat sich geöffnet für ein neues Trainerteam um sich herum. Xaver Zembro, der mal bei Bayern Co-Trainer war, plus Jan Fieser, der auch die Eintracht kennt und aus Bochum kam, ist dazu gekommen. Also da war eine Öffnung, wo man nach außen hin gemerkt hat, da hat sich ein Verein echt Gedanken gemacht und eigentlich das gemacht, was Journalisten und Fans immer fordern. Jetzt macht euch auch Gedanken. Und das trotz Platz 6, finde ich, ist bemerkenswert. Und dann hat man die Vorbereitung, sage ich mal, immer noch skeptisch, kritisch gesehen. Aber dann kam dieses schon beeindruckende 4-1 im Pokal in Braunschweig, wo man ja schon gedacht hat, Stolpergefahr, Eintracht jetzt in der Dauerkrise. Und auch das 2-0 in Dortmund fand ich völlig in Ordnung. Und dann kam gegen Hoffenheim, hattest du so das Gefühl, mit dem 1-0 ist so eine Ketchupflasche geöffnet worden. Und auf einmal ist aus dieser Ketchupflasche so viel Euphorie rausgekommen, die du jetzt kaum noch gebremst bekommst. Und die der Trainer, weil ich sehr gut finde, auch gar nicht bremsen will.
Wobei ich glaube, die Kunden von Ketchupflaschen wären enttäuscht, wenn nur Euphorie rauskäme und kein Ketchup. Aber das ist jetzt ein anderes Thema.
Das ist ja schon beachtlich, weil Thema Geduld, ne? Fußball ein rares Gut. Und als es dann nicht lief, dass man eben ja, dieses Vertrauen hatte, dass ich kann es jetzt nur aus der Ferne beurteilen, aber es mir auch gesagt, okay, Topmöller wird seine Zeit brauchen, ein bisschen Prozess, wenn du aus der zweiten Reihe lange warst und wirklich in die erste Reihe kommst. Und den Prozess, der ist uns bewusst von Anfang an und wir gehen ihn mit und wir helfen ihm. Er muss ihn allein gehen, wir helfen ihm, aber wir gestatten ihm auch eine gewisse Zeit. In vielen Vereinen nicht der Fall. Ja? Und das fand ich eigentlich sehr, 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 sehr beachtlich. Und die Früchte erntet man ja jetzt.
Ja, ich glaube, der Trainer ist natürlich immer so ein bisschen das ist der einfachste Exit. Ne? Wenn man sagt, okay, wir lösen jetzt die Situation über eine Trainerentlassung. Ich glaube, man muss Trainern auch Zeit geben. Letztendlich gehört auch da eine
Entwicklung. Gab es denn mal ernsthaft die Überlegung in der vergangenen Saison, diesen Ausgang zu nehmen?
Nein, ehrlicherweise nein.
Weil man ja die Aussagen von Hellmann schon in diese Richtung interpretieren konnte damals.
Nee, das war indirekt. Das war ja letztendlich einfach auf die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben. Aber das ist ja auch, man wusste ja, wo es herkommt. Es war jetzt ja nicht nur das Thema, dass wir sagen, was jetzt ein Trainerthema ist, sondern letztendlich war es ja auch so, wir hatten sehr viele Wechsel, sehr viele junge Spieler, das hatten auch viel eine oder andere Verletzung mit dabei, wo wir gar nicht in so einen Rhythmus kommen konnten.
Ist ja auch das Recht von jemandem wie Hellmann, auch mal die Dinge kritisch zu benennen, ohne dass man dann direkt
aber daraus ableitet. Aber kein Angriff oder so auf den Trainer, überhaupt nicht. Wie gesagt, wir haben uns auch dafür entschieden, einfach jetzt auch den Weg mitzugehen. Wir haben ein paar Sachen angepasst und von daher war das für uns auch nie ein Thema. Und ich finde, man muss einfach den Trainern auch ein bisschen die Möglichkeit geben, sich auch selber zu entwickeln und einfach auch in einem Umfeld auch erstmal anzukommen. Ich meine, Eintracht Frankfurt ist schon ein sehr polarisierender Club mit einer sehr, sehr hohen Aufmerksamkeit, mit sehr viel Emotion, was auch gut ist und was uns auch immer hilft. Aber damit muss man natürlich auch dann auch erstmal lernen, umzugehen. Ne? Und deswegen war das für uns auch gar kein Thema.
Es war natürlich mutig, ihn da letztes Jahr hinzuholen als in Anführungszeichen Neuling nach Frankfurt, weil das natürlich ein heißes Pflaster ist in Frankfurt. Das weiß man und hat ja fast nur erfolgreiche Trainer, ob das Kovac war und dann ein Hütter, ein Glasner. Also die haben ja sehr erfolgreiche Trainer gehabt. Nur wenn du, und ich kriege das ja mit, also ich kenne viele Leute in Frankfurt und da, die sich unrühren, letztes Jahr Topmöller, vielleicht braucht man einen neuen Trainer. Also wenn du einen neuen Trainer holst, ja, dann, wie es Markus sagt, dann musst du natürlich auch mal durch eine schwächere Phase oder durch eine Phase durchgehen und sagen, nee, wir ziehen das durch. Und wenn man dann sieht, was am Ende rauskommt, ja, es ist ja unheimlich schwer, die ersten vier Leverkusen, Bayern, Leipzig, Dortmund zu holen. Das heißt, die waren in der 14er Liga, waren sie Zweiter hinter Stuttgart. Ja, und das in der ersten Saison, als sie einen großen Umbruch im Verein hatten. Ich denke, da ist nichts verkehrt. Und natürlich ist die Erwartungshaltung aufgrund der letzten Jahre etwas gestiegen. Aber du musst natürlich immer schauen, dass du den Bezug zur Realität nicht verlierst. Weil die Realität ist im Moment, da musst du schauen, sie konkurrieren mit Wolfsburg, mit Gladbach, vielleicht noch mit ein, zwei anderen. Da musst du mal schauen, wo die stehen oder gestanden haben. Und deswegen, glaube ich, war es absolut die richtige Entscheidung. Und ich habe diese ganze Diskussion, muss ich ganz ehrlich sagen, letztes Jahr auch kaum verstanden.
Was war Ihr bester Transfer?
schwer zu sagen. Ich glaube, dass
Polo Moerny hat natürlich schon eine unglaubliche Range von 0 auf 95 Millionen.
Ja, klar, was letztendlich die wirtschaftliche Thematik angeht, sicherlich ist das schon ein Deal, der natürlich schon, man sagen kann, der Beste, der wahrscheinlich auch so oft nicht nochmal passiert. Also, dass du natürlich jemanden ablösefrei holst, was du ja sagst mit allen Nebengeräuschen, hast du ja grundsätzlich recht. Aber den dann für so eine hohe Summe zu verkaufen, ist sicherlich schwierig zu toppen in der Zukunft.
Hatten selbst Sie, Sie sind ja die Mischung aus Pokerer und Schachspieler, da mal schlaflose Nächte, als dieser Kolo Moerny-Poker sich dem Ende näherte, / Schachspiel?
Ja, natürlich. Ich meine, das sind große Summen und das sind natürlich dann auch gerade für Eintracht Frankfurt keine Transfers, die alltäglich sind und die irgendwie jährlich passieren können. Und natürlich dann in dem Moment, wo wir dann gesagt haben, wir machen die Tür zu und wir verkaufen ihn nicht, wussten wir ja, was passiert. Wir wussten, dass der Transfermarkt schließt und wir wussten eigentlich, dass sie nochmal kommen. Weil das natürlich schon so eine emotionale Ebene erreicht hatte, dass wir eigentlich... Ja, dann gepokert haben und gesagt, wahrscheinlich kommen sie nochmal. Und wenn nicht, bleibt er halt. Aber das war dann schon so, wo natürlich bei solchen Summen dann man auch mal eine Nacht weniger schläft.
Was hofft man dann? Dass sie nochmal kommen oder nicht?
Also bei diesen zwei Herzen, bei mir waren wirklich zwei Herzen. Auf der einen Seite sportlich wusste ich natürlich, du kannst nichts mehr machen. Du hast keinen Ansatz, du kriegst keinen Ersatz mehr. Auf der anderen Seite weißt du natürlich auch, so ein Deal kannst du eigentlich nicht ablehnen. Du musst es machen. Auch jetzt für die Zukunft, mittelfristig für den Club. Ne? Du hast die Möglichkeit, und das konnten wir jetzt ja auch den Kader dementsprechend drehen und für die Zukunft ausrichten. Das war natürlich auch so ein bisschen leichte Schizophrenie in dem Fall. Auf der einen Seite sagst du natürlich, ja klar, der ist gut, super, der bleibt. Wir können sportlich wirklich unsere Ziele erreichen. Auf der anderen Seite ist natürlich Geld und sagst, okay, können wir mittelfristig vielleicht dann auch uns ausrichten.
Wobei er sich natürlich auch fast, also das war ja schon auch ein sehr schnittenes Tischtuch, das gehört ja auch zu der Geschichte. Ich meine, das war ja unsauber, wie er über den Berater hat kommunizieren lassen, dass er eigentlich weg will, in Frankreich gewartet hat. Also klar, vielleicht kann man danach immer was kitten, aber das war ja ein Streik. Der hatte ja dann schon diese Dembélé Züge, das war dann schon nicht so einfach.
Ich will es jetzt nochmal so im Detail aufrollen. Ich wollte mir ja nochmal Markus sich da auch rauskitzeln. Wie emotional abschließend dazu sind dann die Gespräche mit den Verantwortlichen vom PSG, mit denen Sie ja durchaus den einen oder anderen Transfer gegenseitig durchgeführt haben?
Nein, das sind professionelle Gespräche. Das ist ein professioneller Club. Axel Hellmann hat auch gute Kontakte natürlich zu dem Präsidenten von PSG. Ich kenne Luis Campos schon sehr, sehr lange. Wir schätzen uns und das war auch alles jetzt beim Pacho sehr professionell und alles im Rahmen.
So, bei Eintracht Frankfurt, Felix, diskutieren die Fans logischerweise auch immer mit. Und die Erwartungen, auch das ist bei einem Traditionsclub einfach so, sind immer relativ hoch.
So ist es. Erstmal ganz kurz die Info. Die zweite Halbzeit beginnt ja gerade. Der VfB führt weiter in 2-0 gegen den BVB. Also es bleibt erstmal dabei. Und dann aber ganz schnell wieder der Blick auf die SGE. 9 Punkte nach 4 Spielen. Ist der beste Saisonstart seit 8 Jahren. Damals war Niko Kovac noch Trainer. Großen Anteil, ist vorher schon kurz angeklungen. Hat Omar Mamouche 4 Tore in 4 Spielen. Hat da gute Gesellschaft. Anthony Yeboah, Bernd Hölzenbein sind auch so in die Saison gestartet. Ist schon ein bisschen her. Sehr gute Gesellschaft. Und dann guckt man eben auf Instagram. Wir haben da die Frage gestellt, ist Frankfurt ein ernsthafter Champions-League-Kandidat? Und 59% sagen ja. Also die Mehrheit, eine knappe Mehrheit, aber die Mehrheit. Und wenn man da noch kurz auf die Kommentare guckt, sieht man auch Top-3-Verein, wenn das so weitergeht. Also die Erwartungshaltung ist groß und eben auch zu Mamouche Top-3-Bulli-Stürmer dieses Jahr. Also die Erwartungen werden nicht kleiner bei der Eintracht.
Ja, ist ja wunderbar, Felix. Dann gebe ich einfach den Druck mal weiter an Markus Krösche. Fast 60% halten die Eintracht für den Champions-League-Kandidaten. Ist das realistisch?
Na, ich glaube, wir tun gut daran, wie gesagt, jetzt einfach die Entwicklung, die wir jetzt haben, einfach auch weiter voranzutreiben. Wir sind auf einem guten Weg, wenn man es im Verhältnis zum letzten Jahr auch sieht, jetzt von der Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen. Unser Ziel ist, international zu spielen, Europa League zu spielen. Das ist unser Ziel. Das ist sicherlich auch anspruchsvoll genug, was Didi auch schon sagt, wenn man sieht, die oben die Top 4 und wenn man die Stuttgarter jetzt wieder sieht, wie gut sie denn doch den Umbruch verkraftet haben, dann ist das ein realistisches Ziel mit Europa League, wo wir auch wirklich alles dafür tun werden. Und dann muss man sehen, wie sich die Mannschaft entwickelt. Wie lange bleibt sie zusammen? Wie entwickelt sich die Mannschaft? Dann kann man sicherlich perspektivisch vielleicht mal den nächsten Step gehen. Aber Das ist Zukunftsmusik, von daher konzentrieren wir uns erstmal
auf die Aber das ist doch für seine Verhältnisse fast schon eine Kampfansage gewesen, ja, den nächsten Schritt zu gehen. Also, wir sprechen gleich über eine Mannschaft, die schon einige Schritte voraus ist. Bayern München, die in großer Torlaune sind im Moment und Werder Bremen mit 5:0 zerlegt. Mehr dazu gleich bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Werder Bremen gab sich gestern vor dem Klassiker gegen die Bayern durchaus selbstbewusst, aber auf dem Platz, Frank Buschmann, dominierten einzig die Münchner.
Manchmal sagt ein Bild eben doch mehr als 1000 Worte. Frustrierte Bremer Fans beim Heimspiel von Werder gegen Bayern München. Es ging so richtig los für die Bayern in der 23. Minute. Michael Olise mit dem ersten Treffer der Partie. Dann Olise als Vorlagengeber, Musiala 2-0, 32. Minute. Und so ging es dann auch weiter in der zweiten Halbzeit. Kane, wieder der bärenstarke Olise. Kane, sein 5. Saisontreffer, 3-0, 57. Minute. Und die Bayern hatten immer noch Lust. Olise, Gnabry, Olise, 4-0, 60. Minute. Die Bayern in Torlaune. Seit einer Woche hören die nicht auf zu treffen. Den Schlusspunkt setzte Serge Gnabry in der 65. Minute. 5:0 gewinnen die Bayern in Bremen. Eine Machtdemonstration.
Ich habe schon mal gesagt, also ich habe kein einziges Tor geschossen. Das machen die Spiele. Und ich glaube, wir haben auch dreimal auswärts gespielt soweit. In die 4 ersten Spiele in der Bundesliga. Und dreimal auswärts gewinnen ist gut, ist wichtig. Und wie man immer sagt in Bayern, das heißt, wir haben jetzt gewonnen und heute müssen wir zufrieden sein und feiern und dann ab Montag geht's wieder los.
Also da hat er schon verinnerlicht, wie der Anspruch beim FC Bayern ist, gibt sich aber sehr bescheiden. Auf welche Knöpfe hat Vincent Kompany gedrückt, Julian?
Bislang auf jeden Fall auf die richtigen. Also es macht endlich wieder Spaß. Die Mannschaft macht Spaß. Das war unter Tuchel einfach nicht der Fall, was den Fußball angeht. Das muss man einfach sagen. Und er hat es geschafft, in relativ kurzer Zeit ein Spielsystem vielleicht nicht komplett neu zu installieren, aber sehr zu modifizieren. Einfach mannorientierter, sehr, sehr hohes Pressing, einfach wirklich sehr...
Auch sehr laufintensiv,
sehr laufintensiv, die Daten ja hergeben. Ja, und man sieht ja, dass die Spieler ihm folgen. Und er hat eine gute Atmosphäre geschafft. Ich spreche noch kein heilig, kann ich sowieso nicht, aber jetzt erst recht nicht, weil wir haben es vorhin gesagt, die Gradmesser kommen erst. Mhm. Aber man kann auch mal sagen, wenn was gut läuft, auch wenn die Gegner jetzt, gestern war es maximal so schwer wie im Training, vielleicht sogar leichter, weil die Qualität bei beiden ist sehr hoch im Training, trotzdem sieht man, was sein Ansatz ist. Und es ist sehr interessant, er ist wirklich sehr sympathisch, aber auf den Pressekonferenzen, er verrät uns sehr wenig, was sein Plan ist. Und man sieht es jetzt ja von Woche zu Woche mehr und mehr. Deswegen ist es für uns Reporter sehr interessant zu sehen, was ist sein Plan. Er mag taktisch, gerade am Anfang, mochte er eigentlich nicht viel verraten, das hast du gemerkt. Und jetzt muss das auch nicht mehr, weil jetzt sieht man es, was ist sein Plan.
Treffen diese Pläne jetzt auf eine ganz neue Bereitschaft der Stars, das dann auch umzusetzen?
Ja. Das hat man durchaus das Gefühl. Also ich saß neulich zum Interview mit Max Eberl zusammen an der Säbener Straße für die Welt am Sonntag. Und Max Eberl hat nebenan sein Büro und der hat Flipchart, wo er die wichtigsten drei Dinge draufschreibt für die Saison oder aktuell. Und da steht drauf Evolution, gemeinsam und Neues machen. Fand ich sehr interessant, weil er sagt, du verlierst dich sehr schnell im täglichen, E-Mails und so weiter. Das sind die drei großen Werte, die wir jetzt brauchen. Und das scheint ja zu funktionieren. Also Evolution heißt keine Revolution. Du schmeißt nicht alles um, was vorher da war, sondern sie bauen auf das Bestehende auf mit einzelnen Spielern. Didi grinst schon, ich bin gespannt. Aber mit einzelnen Spielern. Odyssee haben wir gestern gesehen. Und im Moment funktioniert das sehr gut. Und Max Eberl hat von Anfang an gesagt, von dem Odyssee ist es viel zu erwarten. Und das ist offenbar richtig.
Du musst Weihnachten noch mal hingehen und schauen, was dann da steht.
Du glaubst, das ist alles durchgestrichen? Ich glaub,
also, dass die Bayern die besten Kader haben, das hatten sie letztes Jahr auch. Ja, das heißt nicht, dass du automatisch Meister wirst. Letztes Jahr waren sie, glaube ich, 20 Punkte hinter Leverkusen. Nur, in Bayern sagt man, es muss wieder menscheln. Und das ist ja auch etwas, was ein Uli Hoeneß immer wieder gesagt hat. Du brauchst dort einen Menschen, der die Leute versteht, der empathisch ist, der, er sagt, ich habe kein Tor geschossen. Also das habe ich in München schon, glaube ich, 6 oder 8 Jahre nicht mehr gehört. Ja? Und ich hatte immer das Gefühl, dass die Trainer, die gekommen sind, und ich will da jetzt keinen namentlich erwähnen, aber einfach zu oft hatte ich das Gefühl, es geht um den Trainer. Es geht nicht um den Trainer. Und der Trainer bekommt die Schlagzeilen, wenn es läuft. Das kommt automatisch. Aber du kannst und wirst dich nicht in den Vordergrund stellen können, weil die Spieler das auch nicht hören oder sehen wollen. Weil im Endeffekt sind es die Spiele gewinnen. Aber er ist der Wichtigste und er hat einen großen Anteil daran. Und alles, was er bisher sagt, mit einer Ruhe, mit einer Souveränität, unaufgeregt, er ist einfach Mensch. Und das ist ja erst der Grund, was Julian gerade sagt, das ist ja erst der Grund, warum sie ihm folgen. Wie gut sie dann sind oder ob das, was er ihnen erzählt oder so, wie er spielen will, ob das gut genug ist, das werden wir jetzt die nächsten 6, 8 Wochen werden wir das rausfinden. Aber der Start hätte besser nicht sein können. Und nochmal, ich glaube, dass sie seit langer Zeit wieder mal einen Trainer haben, der es wirklich zu schätzen weiß, dass er bei den Bayern ist.
Man hat den Eindruck, dass Kompanie aus seiner eigenen Vergangenheit als Abwehrspieler auch insofern lernt, als dass er die beiden Abwehrspieler hinten, die Innenverteidiger, immer spielen lässt und über eingespielt sein möglicherweise versucht, die Fehlerquote zu reduzieren. Also Kim und Upamecano. Ist da was dran an dem Gefühl?
Also erstmal halte ich es für fast alternativlos, weil es auch nicht so viele Varianten noch gibt. Er könnte es mit Daya machen, aber ich glaube, das wäre vom Tempo her für diese hochstehende Kette, also selbst Kim und Upamecano, die sehr schnell sind, rennen ja teilweise müssen die ja Lücken schließen mit ihrem Tempo. Ich glaube, das wäre mit Daya ein Problem. Ich bin mal gespannt, wie es wird, wenn Ito fit wird, wie er ihn einbaut. Ob er da dann vielleicht sagt, Außenverteidiger, Innenverteidiger. Es macht jetzt Sinn, Upamecano und Kim das Vertrauen zu geben, weil sonst hast du in München eine Dauerdiskussion über die beiden und du musst ihnen jetzt auch Fehler zugestehen und einfach auch darauf hoffen, dass sie den nächsten Sprung machen, damit sie dann in den Top-Top-Top-Spielen, die kommen, Leverkusen, Barcelona. Aber genau. Man darf auch nicht vergessen, in 10 Tagen in Frankfurt oder heute in 14 Tagen in Frankfurt, das wird auch eine Nagelprobe, weil die gehen gerne in diese Tiefe rein. Aber für Vincent Kompany ist es jetzt ganz wichtig, dass die beiden in der Mitte funktionieren.
Ja, und wir freuen uns natürlich schon auf das Topspiel erstmal am kommenden Samstag bei Sky.
Klar, aber gegen Frankfurt ist auch ein Topspiel.
Absolut, das ist auch ein sehr gutes Spiel.
Ja. Nein, aber was du sagst, gerade bei Kim, also es ist wenige Wochen her, da war das Spiel in Wolfsburg, grober Fehler. Ja? Also er hatte immer wieder diese schweren Fehler, seitdem er bei Bayern ist. Und deswegen muss man da auch noch abwarten, wie wird die Innenverteidigung funktionieren. Zwei Personalien erscheinen jetzt so ein bisschen in neuen Lichte, finde ich. Einmal De Ligt, wo es ja sogar die Petition gab. Wie kann man ihn abgeben und so? Einerseits war ein Markt da, du hast Geld für ihn bekommen. Und zweitens, was du eben sagst, du brauchst schnelle Innenverteidiger. Vielleicht wäre De Ligt für sein System auch gar nicht geeignet gewesen. Und das war ein Grund. Und Goretzka. Also vielleicht sieht er Goretzka auch, oder ich vermute es fast, eher als Innenverteidiger, als Option zumindest für Verletzungsphasen, als im Mittelfeld. Aber das wird sich auch zeigen.
Hat euer Algorithmus auch Olise ausgeworfen oder Olise?
Ja, nee, wir hatten, glaube vor 3 Jahren oder so, haben wir uns mal mit ihm beschäftigt und mit Uli, der war dann in Reading, glaube ich, damals eine Ausstiegsklausel, da hatten wir aber das Geld nicht, um das zu bezahlen, ich glaube waren 8 oder 9 Millionen, ich weiß es gar nicht, damals. Nee, aber es ist ein sehr, sehr guter Spieler, als die Bayern den Transfer da auch verkündet haben.
Aber damals waren euch die 8 Millionen zu viel, jetzt wäre...
Wir hatten damals dann nicht wir konnten das in dem Moment nicht bezahlen.
Also, ärgert einen sowas im Nachgang, wenn man sieht, was der jetzt wert ist?
Wir können ja gewisse Dinge passieren halt.
Sind ja auch viele Dinge sehr gut gelaufen, haben wir darüber gesprochen, ist ja klar. Wir haben es eben schon gehört, die Bayern kommen. Habt ihr Angst oder gesundes Selbstvertrauen?
Ja gut, erstmal spielen wir jetzt Europa League und dann Kiel. Das ist jetzt erstmal der Fokus. Aber natürlich, wir freuen uns auf die Bayern. Es ist immer eine super Herausforderung, gegen Bayern München zu spielen. Gerade auch dann zu Hause letztes Jahr haben wir gewonnen. Da haben wir natürlich schöne Erinnerungen dran, aber dieses Jahr ist es eine andere Mannschaft. Ich finde, dass sie ja auch jetzt immer mehr auch in den Flow kommen, auch richtig guten Fußball spielen. Vincent Kompany macht das sehr, sehr gut, was man so von außen sehen kann, hat eine gute Art. Max sowieso sehr viel Erfahrung auch mit Christoph und haben gute Transfers gemacht, finde ich. Ist eine gute Mannschaft und dann gucken wir mal, wenn sie dann in Frankfurt sind und dann schauen wir mal.
Wäre Kompany für euch auch ein Kandidat gewesen?
Ich finde ihn sehr, sehr interessant, was er auch in England gemacht hat, auch wenn er dann abgestiegen ist, aber auch wie souverän er aufgestiegen ist. Ich finde, er ist ein sehr spannender Trainer, auch mit seiner Vita, spricht viele Sprachen. Finde ich ein absolut interessanter und auch ein guter Trainer. Ja.
Brauchen die Bayern in den nächsten Wochen Palinha?
Du hast ja gesagt, hinten spielt er wahrscheinlich aus der Not geboren, weil er im Moment keine großen Optionen hat. Hinten nur die zwei Innenverteidiger Und die zwei zentralen Mittelfeldspieler, die wechselst du eigentlich nicht. Ja, also das heißt, wenn jetzt die großen Aufgaben kommen, er wird am Samstag wieder seine beste Mannschaft spielen lassen gegen Leverkusen. Da wird, glaube ich, kein Palinja dabei sein. Weil ein Pavlovic kannst du normal nicht rausnehmen. Ein Kimmich ist Vizekapitän, ist jetzt Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Die Frage ist, wenn ein Kompany kommt und sagt oder weiß, dass ein Kimmich wieder in der Mitte spielt, wäre meine Frage, ob du ein Palinja holen musst. Weil das ist ja über 12 Monate ging ja dieser Transfer, wo es letztes Jahr nicht geklappt hat.
Was ist denn deine Antwort als Experte?
Ob man holen muss?
Ja.
Nee. Du hast einen Leimer, du hast einen Goretzka, du hast einen Pavlovic und hast einen Palinja. Jetzt darf man natürlich nicht vergessen, dass die letzten drei Spiele, das sind nicht die Spiele, wo du einen Palinja brauchst. Den brauchst du gegen bessere Mannschaften. Ja? Weil wenn er irgendwo Defizite hat, dann ist es fußballerisch. Ja, das ist ein Spieler. Und das liegt ihm natürlich auch nicht, wenn er gestern reinkommt. Das ist natürlich, wenn da 5-0 und jeder macht da Hacke, Spitze 1, 2, 3. Das ist auch nicht sein Spiel. Das heißt, es wird mit Sicherheit Spiele geben, wo er gebraucht wird. Die Frage ist, ob das reicht. Weil wenn du einen Mann holst für 50 Millionen, dann gehe ich davon aus, dass der im Jahr 45, 50 Spiele macht. Danach schaut es im Moment aus. Für mich ist Pavlovic der Shootingstar. Für mich ist das der Spieler, um den du eine Mannschaft bauen musst, in München und möglicherweise auch in der Nationalmannschaft. Und so einen kannst du natürlich kaum rausnehmen. Kimmich wird immer spielen, wenn er sich nicht zu Schulden kommen lässt oder wenn er fit ist. Deswegen, das wird
interessant. Auf der anderen Seite brauchst du auch immer einen großen Kader.
Naja, das ist schon klar. Nur die zentralen Mittelfeldspieler, die spielen eigentlich immer mit 80%. Also das ist eine Position, wo du wenig im Sprint spielst oder da musst du halt Meter machen und Löcher stopfen. Das ist aber... Das sind ja keine Vollblüter, wenn man bei dem Fernseher sieht, sind ja Diesel. Das sind ja, die haben ja Dieselmotoren, die Mittelfeldspieler. Deswegen ist das eigentlich eine Position, wo du Konstanz willst. Ja, und dann hast du da einen Leimer noch, dann hast du einen Goretzka. Und wie es Julian gesagt hat, die nach 3-4 Spielen wird sich keiner beschweren, dass er nicht spielt. Aber wenn du jetzt gegen Leverkusen nicht dabei bist, gegen Villa, dann wird es wahrscheinlich die ersten Stimmen geben. Und wie er das dann macht, der Trainer, das werden wir sehen.
Es gibt Neuigkeiten aus Stuttgart. Und Felix, die sind, soweit ich das mitbekommen habe, nicht so günstig für Borussia Dortmund.
So ist es. Und mittlerweile führt der VfB 3-0. Enzo Mio hat getroffen. Der VfB weiter so das leicht bessere Team. Es sieht also ganz nach einem Heimsieg aus für den VfB. Und dann wieder der Blick auf die Bayern. Das ist schon angeklungen. Die Bundesliga hat eine neue Attraktion. Michael Olise, 70 Minuten gespielt, 65% seiner Zweikämpfe gewonnen. Überragender Wert für einen Offensivmann. 2 Tore, 2 Assists. Und er macht auch in Tracht eine gute Figur. Da wieder der Blick auf Instagram. Ja, klar, sein Chef war Sarr Company sowieso mit Maskrug und Tracht eben sehr schick. Und dann hier im Bild ganz rechts Olise mit sehr schneller Brille. Kane, Musiala sind das schon ein bisschen gewohnt. Und natürlich der Ur-Bayer Thomas Müller, der kennt das sowieso. Und der hat danach oder vorher im Interview auch die Marschrichtung vorgegeben, wie es in Sachen Feiern ausschauen soll.
Wie sieht denn da die Schlagzahl bei Thomas Müller aus?
Ja, also ich bin ja kein Kind von Traurigkeit, aber ich habe meinen Körper eigentlich gut im Griff. Und mir macht selber keinen Spaß, wenn ich da irgendwelche Kontrollverluste erleide, aber ein bisschen Gaudi dürfen wir schon haben.
Also heute Feierei auf der Wiesengaudi, ab morgen dann volle Konzentration auf das Spiel am Samstag gegen Leverkusen in München und womöglich oder wahrscheinlich auch mit Michael Olise in der Stadt.
Kurze Nachfrage, du bist ja der Bayern-Reporter, ich habe mir extra nochmal das Video angeschaut mit der Aussprache. Olise, habe ich es jetzt verstanden, wie ist es denn? Ja. Sonst spielen die Bayern immer mit 13 oder 14, wenn wir da... verschiedene Aussprachen, also wie früher Graphit beim VfL Wolfsburg.
Ja, ich habe mir vorher noch mal ein Video angeguckt von damals aus der Premier League mit von Crystal Palace, da sagt er Michael Olise. Also so Olise. Michael Olise, ja. So in die Richtung.
Gut, aber er ist unverwechselbar durch seine Aktion und ich glaube, das ist das alles Entscheidende.
Weil der Müller sagt Kontrollverlust. Ja. Ich muss meinen ehemaligen Trainer Otto Rehhagel zitieren. Es gab ja früher Hallenturniere und da gab es dann mal Ausgang. Und dann hat er immer nach dem Abendessen gesagt, meine Herren, bleiben Sie bitte nicht an der Bar sitzen, bis Ihnen die Gesichtszüge entgleisen. Da wusste jeder Bescheid. Ja. Also nicht alle.
Ja. Damals gingen übrigens die Reporter noch und Spieler und alle zusammen feiern. Also die Hallenturniere waren die in der Hinsicht berühmt-berüchtigt.
Zeiten ändern sich.
Ja. Du wolltest noch was loswerden zum Thema Palinja oder Olise?
Bei Palinja, Didi hat mit allem total recht. Und das ist sind genau die Härtefälle, die wir eingangs...
Das musst du jetzt mal der Bayern-Führungsetage sagen.
Die Bayern-Führungsetage hat ja eins gemacht und es ist ja auch total legitim. Aber es hat uns überrascht, dass eben Kimmich der ganz starke Mann ist. Warum hat uns das überrascht? Weil es ja vor acht, zwölf Wochen noch wirklich offen schien, wie ist seine Zukunft. Also verlässt er sogar Bayern, wenn er bleibt, was ist seine Rolle? Und dass seine Rolle so stark ist wie jetzt, also dass man ihn als künftigen Kapitän der Mannschaft sieht. Inzwischen ist er auch Nationalmannschaftskapitän. Es gab also eine Entwicklung, auch wenn es nicht lange her ist. Und die war so nicht konkret absehbar. Und das ist ja auch total legitim, dass der Verein das macht. Mhm. Nur durch von der zeitlichen Abfolge her, Palinha war eben schon da, Kimmich ist stärker geworden und jetzt ist die Situation, wie sie ist.
Die ging vom Trainer aus, diese Entwicklung.
Ja, mit Sicherheit. Also ich denke gemeinsam, ne? Also die werden schon miteinander sprechen, glaube ich. Was machen wir jetzt mit Kimmich und wie sieht's aus? Und natürlich mit Kimmich sprechen. Sie gingen auch von Kimmich aus. Also der hätte ja auch sagen können, ich sehe mich hier nicht mehr. Ne? Insofern, aber du hast recht, der Trainer, wenn er das Vertrauen gibt, ist der entscheidende Punkt. Mhm. Und bislang geht's ja auf.
Ja, und ich bin halt davon ausgegangen, dass wenn ein Palinha kommt, dass ein Kimmich weiter rechts spielt und dass der starke Mann nicht Kimmich ist, sondern Palinha in der Mitte. Und das hat der Spieler wahrscheinlich auch gedacht. Und ja, wie er damit umgeht, also ich glaube, dass der Palinha auch etwas überrascht ist, wie die Saison jetzt losgegangen ist.
Gut, er hat Zeit genug, gerade jetzt in den Wochen, die kommen, für die Bayern zu beweisen, dass die Bayern ihn nicht ohne Grund geholt haben und dass er das Geld auch wert ist. Wir nehmen einen schnellen Themenwechsel vor zum Thema Schalke, weil Dirk Grosse-Schlamann, unser Schalke-Experte, gerade in England unterwegs ist und gleich seinen Zug geht. Ich muss das jetzt einfach so erläutern, damit das auch alle verstehen, Dirk. Schönen guten Abend und Grüße auf die Insel. Und es geht um einen großen Traditionsverein, um den FC Schalke 04, der Trainer und Sportdirektor, nämlich Gerards und Wilmots, weggeschickt hat. Dirk, ganz kurz für unsere Zuschauer, die es eventuell nicht mitbekommen haben. Und das, obwohl die Vorstandsetage vor der Saison Geduld eingefordert hat. Und jetzt haben sie relativ schnell die Geduld verloren. Was steckt erstmal als erster Wurf hinter dem Rausschmiss der beiden genannten Personen?
Ja, es ist eine verspätete Fehlerkorrektur, das muss man sagen. Beide Fehler waren vermeidbar. Also Marc Wilmots hätte man niemals als Sportdirektor zum FC Schalke holen dürfen. Da haben sich die Verantwortlichen, in dem Fall Vorstand und Aufsichtsrat, nicht belehren lassen und auch nicht übrigens von den Seiten mal ein bisschen Informationen eingeholt. Marc Wilmots bei seinen vorigen Stationen wirklich mit ganz, ganz viel verbrannter Erde weggegangen und auch eigentlich überall im Streit weggegangen, im zwischenmenschlichen Bereich und auch im fachlichen Bereich. Ist gar kein Sportdirektor. Und den holt man dann nach Schalke, ohne dass der Verein einen Sportvorstand hat und sagt, unser neuer Sportdirektor, der das noch nie vorher gemacht hat, der muss da erstmal reinwachsen. Und da haben sie sich gegen eine sehr erfahrene Lösung entschieden, nämlich Horst Held stand bereit, zusammen mit seinem Partner Gerhard Zuber. Die haben das schon mal gemacht, die hätten das übernommen, aber dieser Vorstand und der Aufsichtsrat, die wollen partout nichts haben, was irgendwie von damals ist, was irgendwas mit Schalke von damals zu tun hat. Das kann man so machen, aber dann müssen halt auch die Ideen, die man selber hat, sitzen und das tun sie nicht. Deswegen Wilmots war überfällig. Und bei Karel Gerards ist ein bisschen anders gelagert. Es ist ein junger, unerfahrener Trainer, deswegen wollte man ihm die Zeit geben. Er hat jetzt aber dann doch sehr viele Fehler hintereinander gemacht. Man sieht keine Entwicklung. In der vergangenen Saison konnte man mit Sicherheit noch sagen, ist nicht seine Mannschaft, hat keine Vorbereitung gemacht und so weiter. Aber in diesem Sommer, da hat er die Mannschaft mit aufgestellt, er hat eine komplette Vorbereitung gehabt und sie ist schon wieder die Schießbude der Liga. Man sieht gar keinen Plan, gar keine Marschrichtung. Und man muss dazu vielleicht auch noch sagen, Karel Gerards hat selber im Sommer ein bisschen gezweifelt, hat lange Zeit sich gelassen, um ein klares Bekenntnis zu Schalke zu geben. Und da hätte der Verein merken müssen, die Verantwortlichen, da zieht man eine Reißleine. Aber es heißt immer Kontinuität, Kontinuität. Ist was Schönes, aber nicht um jeden Preis.
Ist denn damit dieses Konzept, das ja weniger auf Namen, sondern mehr auf perspektivische Entwicklung setzen wollte, was auf Schalke sicherlich nicht einfach ist, schon über den Haufen geworfen?
Ja, das Problem ist einfach, dass das Adressbuch nicht da ist und auch die Erfahrung nicht da ist in dieser Branche von denen, die das jetzt entscheiden. Das merkt man ja an diesen Ideen, die da sind. Das sind alles so halb durchwachsen. Also das sind alles Leute, die, glaube ich, in ihrem Fach echt gut sind. Aber das ist halt nicht das Fach Sport. Und das ist nun mal die Hauptaufgabe beim FC Schalke 04. Es ist ja ein Fußballclub. Aber von Fußball haben da die wenigsten im Kern Ahnung. Das ist gar nicht böse gemeint. Also ich würde mich auch nicht da vorne hinsetzen. Also ne, ich mache dann Fernsehen. Aber dann mache ich halt keinen Sport, sportlichen Entscheidungen bei einem Fußballclub.
Gut, also Matthias Tillmann ist beispielsweise einer, der dort als sogenannter CEO die Verantwortung trägt. Grundsätzlich hat man natürlich schon die Erwartungshaltung, dass die Leute, wenn sie dann da sind, das Ganze auch entsprechend beherrschen. Insofern ist deine Einschätzung da schon relativ hart für die handelnden Personen. Was bedeutet denn das jetzt für Schalke? Ist man schon auf der Suche nach einem Nachfolger, A als Trainer, B als Sportdirektor, oder wird man diese Position beispielsweise ersatzlos streichen?
Na Patrick, da hake ich aber noch mal kurz ein. Die Entscheidungen, die die Verantwortlichen getroffen haben im letzten Dreivierteljahr, waren aber alle katastrophal. Man hat mit Dr. Bernd Schröder damals jemanden geholt, der unheimlich viele Millionen verbrannt hat, Schalke keine Sponsoren geholt hat. Dann hat man André Hechelmann ein bisschen probieren lassen, der hat das auch nicht hingekriegt. Dann holt man Marc Wilmots, der kein Sportdirektor ist. Also ich glaube, das kann man tatsächlich schon so sagen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen,
ganz also kurz, Pläne gibt es natürlich.
Das ganz Problem kurz dazwischen. Ist, Marc Wilmots war teuer, ja.
Das war ja nur eine Feststellung. Ich finde ja gut, wenn klare, harte Urteile getroffen werden. Du bist jeden Tag auf Schalke, außer jetzt, wo du in England bist, und hast definitiv die Kompetenz, um das so zu beurteilen. Also alles gut.
Ja, nee, war vielleicht auch erklärend für den einen oder anderen Zuschauer, der ja jetzt auch dachte, warum redet der alles in Schutt und Asche? Also wie gesagt, ich glaube, dieser Verein braucht einen Sportvorstand. Der braucht einen Sportvorstand, der Erfahrung hat, der ein Adressbuch hat, weil dieser Verein braucht jemanden, der Ahnung hat. Und das haben sie halt nicht. Und jetzt macht alles Ben Manga, der hat sicherlich ein großes Netzwerk, der wird jetzt nach einem Trainer suchen. Wir haben mal ein bisschen so in seinem Dunstkreis geguckt, weil bisher hat er auch nur Leute geholt, die er halt von früher kennt. Kovac macht's nicht, Lieberknecht macht's nicht, Ismael macht's nicht. Bin gespannt, was das wird. Also Raoul? Man hat jetzt Jakob Fimpel als Fimpel aus der U23 hochgezogen. Oh, Raoul. Ach, ich weiß es nicht. Das wäre mir auch schon wieder so sehr... Ja, das ist dann so wieder genauso wie Marc Wilmots. Der hat dann mal Schalke-Vergangenheit und so. Ist das jetzt der Richtige, der dem Druck gewachsen ist? Der macht gute Arbeit da bei Real Madrid und bei den Vereinen in Spanien mit Sicherheit. Fände ich nicht den richtigen Weg.
Was wäre mit einem sehr erfahrenen Mann wie Friedhelm Funkel, der Lautern gerettet hat, oder mit Felix Magath, der vor nicht allzu langer Zeit Hertha BSC in der Liga gehalten hat?
Bei Felix Magath hätte ich immer ein bisschen Sorge, dass der noch eine Rechnung mit Schalke offen hat, weil der ja natürlich nicht im Guten bei Schalke gegangen ist. Bei Friedhelm Funkel ist es so, das ist ja so ein... da ich Herrn Funkel gut kenne, darf ich das sagen. Der ist ja so ein Papa. Ne? Und das wird, glaube ich, passen, weil die Schalker Spieler brauchen jetzt erstmal einen, zu dem die hochschauen können, der denen ganz klar sagt, da geht's lang. Aber das wäre halt auch nicht nachhaltig. Die wollen ja was aufbauen. Also sie brauchen einen Trainer mit einer klaren Idee, der den Spielern was an die Hand gibt, wo die wissen, das muss jetzt nicht funktionieren, das muss auch nicht in 2 Wochen funktionieren. Aber wenn es in 3 Monaten funktioniert, dann ist das super. Und da ist dann Friedhelm Funkel auch...
Ja, warte mal. Ich glaube, jetzt haben die Schalker die Leitung geklappt.
Ja. Stimmt. Haben sie auch das schon geschafft
oder,
im Stadion.
Aber die entscheidenden Infos sind ja rübergekommen, oder die Einschätzung von Dirk. Und ich kann das durchaus mal in die Runde geben. Sie, Markus, kennen Ben Manga auch aus der gemeinsamen Frankfurter Zeit. Ist er einer für die erste Reihe?
Kann ich nicht beurteilen, ehrlicherweise, weil ich glaube, dass natürlich Ben das sehr, sehr gut gemacht hat im Scouting und der Kaderplanung, hat er auch einen großen Anteil daran, dass Eintracht Frankfurt dann auch, ich sage jetzt mal, vor unserer Zeit zusammen mit Freddy Bobic natürlich auch sehr erfolgreich war. Kann ich schwer beurteilen.
Was würdest du jetzt, also es ist immer schwer, was zu raten, aber könnte dir oder würde dir einleuchten, wenn man sagt, man setzt jetzt auf Erfahrung, um zunächst mal Entwicklung hin oder her zu versuchen, die sportliche Situation in irgendeiner Form in den Griff zu bekommen, weil Schalke droht ansonsten definitiv Abstiegskampf.
Ja, ich meine, es ist ja noch relativ früh in der Saison. Da dann, ich sage jetzt mal, kannst du sicherlich ein Profil suchen, wo du auch was mit aufbauen kannst, wo du auch Zeit geben kannst. Du bist ja jetzt nicht 4, 5 Spieltage vor Saisonende, wo es dann vielleicht andere Fähigkeiten oder um andere Fähigkeiten geht. Aber das ist letztendlich dann auch Philosophiefrage. Letztendlich, ich kenne die Innereien nicht. Ich weiß nicht, wie die Mannschaft strukturiert ist. Ich weiß nicht, was da noch drumherum ist. Es ist total schwer, da irgendwie was zuzusagen, ohne wirklich jetzt, wenn man da nicht wirklich drin ist. Deswegen, ich glaube, von der Saison, vom Status der Saison kannst du auch jemanden holen, der letztendlich auch wohl mit dem du das aufbauen kannst. Aber das müssen ja die Verantwortlichen entscheiden.
Kennt sich gut aus auf Schalke. War das absehbar, was da passiert?
Ja, das war, finde ich, frühzeitig absehbar. Spätestens nach letzten Freitag, als Marc Wilmots ja eigentlich auch sein Schicksal an den Trainer geknüpft hatte, indem er nach Karlsruhe gesagt hat, er bleibt der Trainer und danach so einer Niederlage.
Also man hat immer gesagt, Wilmots auf der einen Seite, Ben Manga auf der anderen Seite, ne?
Ja, es ist...
Haben die auch öffentlich ausgetragen.
Das haben sie auch öffentlich ausgetragen. Und da muss man natürlich auch sagen, das war von allen Seiten nicht gut, wenn man irgendwie propagiert, man will Ruhe haben. Und dann passiert das alles. Das ist zu Recht kritisch zu sehen. Bei den Trainernamen würde ich ein bisschen widersprechen. Also wenn eine Tür zu einem Raúl aufgehen würde, spanische Trainer sind herausragend, man sieht, was sie einfach können, dann glaube ich, wird Schalke da schon durchschlüpfen. Ich glaube nur nicht, dass sich die Tür zu diesem Zeitpunkt öffnet. So realistisch muss man sein, weil die Lage natürlich schwierig ist. Was ist das Profil, das Schalke braucht? Und da hat Markus Krösche richtig gesagt, was ist überhaupt die Philosophie, für die Schalke jetzt mal auf dem Platz stehen will? Weil unter Karel Geritz, muss man ja ehrlich sagen, war das Wild West. Hinten hat es geklingelt, vorne hat es nicht geklingelt. Obwohl du extrem hohe individuelle Qualität für eine zweite Liga hast. Also Sylla ist ein Spieler, der könnte in der ersten Liga mitwirken. Ein Karaman hat erste Liga gespielt. Ein Armin Younes war Nationalspieler. Also die haben ja Qualität vorne und hinten. Und jetzt brauchen sie mal einen Trainer, der da eine Struktur reinbringt. Hinten mal stabil stehen, mit Umschaltspiel nach vorne. Und dann bin ich mir sicher, dass Schalke kein Feuerwehrmann jetzt wie so toll Friedhelm Funkel und Felix Magath in ihrer Karriere gearbeitet haben, aber das wäre jetzt, glaube ich, das Falscheste, was du ausrufen könntest für das Umfeld.
Ist schon Wahnsinn, wenn du überlegst, es ist ein paar Jahre her, Schalke, Champions League gegen Man City.
Viereinhalb Jahre.
Ja. Von Champions League Achtelfinale zu Abstiegskampf zweite Liga, ist schon Wahnsinn. Ich glaube, 12 Trainer.
Damals gab es, glaube ich, ein sattes 0-7, ne? Und da musste Tedesco gehen. Seit 2020 10 Trainer.
Das ist schon... Insofern, ja, die Schalke haben da eben die Leitung gekappt. Aber was gesagt wurde, stimmt schon. Ne? Also es ist von oben heraus wurden fatale Fehlentscheidungen getroffen über Jahre.
Ja, ich finde jetzt schon schwierig, wenn man dann in die Saison geht und vor der Saison dann sagt, auch an den Fans, habt Geduld, wir gucken nicht auf Wochen und Monate, wir gucken auf Jahre. Und jetzt bist du im September und wirfst irgendwie gefühlt wieder alles über den Haufen. Das ist ja dann auch nicht die Wetterfestigkeit, die es gelegentlich braucht, wenn einfach mal die Umstände nicht so sind, wie man sich das wünscht.
Ja, ja, absolut. Und du führst jetzt 3-0 am Freitag und verlierst gegen eine Mannschaft dann 5-3, die den Trainer schon gewechselt hat. Also Darmstadt ist auch keine Mannschaft, die jetzt, glaube ich, da oben mitspielen wird. Und ich habe sie vor 2 Wochen gesehen, da haben sie, glaube ich, in Paderborn gespielt und das war ja erschreckend. Also ich habe mir gedacht, die müssen aufpassen, dass sie nicht absteigen. Und natürlich sind wir früh in der Saison, man weiß nie, was passiert. Nur wenn Dirk das sagt, und es gibt wahrscheinlich kaum einen, der bei einem Verein so gut informiert ist und vernetzt ist, wie es Dirk ist, bei den Schalkern, ohne den anderen Unrecht zu tun. Und wenn er sagt, was da passiert ist, wo natürlich ich auch im Detail nicht weiß, dann, wenn er sagt, das war die richtige Entscheidung, dann ist es die richtige Entscheidung. Nur, das kostet natürlich wieder Geld. Und ich glaube, das Geld ist...
Ein rares Gut.
Ein rares
ich bekomme gerade aufs Ohr, es gibt Neuigkeiten aus Stuttgart, wo der große Rivale, das ist es ja immer noch, Borussia Dortmund in Stuttgart spielt und auch keinen so richtig guten Tag hat. Felix.
Ja, es war kurz wieder spannend. Natürlich hat Serhou Guirassy das Tor für Dortmund gemacht, 3-1, aber dann die direkte Antwort der Stuttgarter durch Touré, also 4-1, damit sollte das Spiel gelaufen sein. Und ja, die Schalker seit 5 Zweitligaspielen sieglos, schwächster Zweitligastart der Clubgeschichte. Es brennt wirklich lichterloh, Gerards entlassen die Stimmung entsprechend, natürlich im Keller und das spiegelt sich auch auf Instagram wieder, wenn man mal guckt, unter dem Post der Entlassung, also die Breaking News, Schalke stellt Karel Gerards frei, Schalke wechselt auch die Reifen, obwohl der Motor kaputt ist, just S04 things, mehr Trainerverschleiß als die komplette zweite Liga und Mike Büskens stellt sein Handy aus, da haben wir noch einen Namen mit dabei, also es geht dann schon sehr Richtung Galgenhumor bei S04.
Ja und mein Gott, und was für ein großer stolzer Traditionsverein. Also ich finde, man sollte die Daumen drücken, dass die Schalke jetzt nicht noch eine Liga weiter runter müssen. Also das ist
ja kaum man kann noch nur Mitgefühl mit den Fans haben.
Ja, absolut, absolut.
Das sind mit die treuesten Fans, die es gibt in Deutschland. Und der Fußball bedeutet ihnen wahrscheinlich mehr als woanders im Land. Und das ist einfach nur schade, wenn man sich da, wenn du das anschauen musst. Und das war ja die... Und das war ja am Freitag, was da passiert ist, nach 3-0, so ein Spiel nur 5-3 zu verlieren. Da kann man nur Mitgefühl haben mit ihnen.
Also es ist wirklich bitter. Wir sprechen gleich bei SK90 über Borussia Dortmund. Gerade das 1:4 gegen den VfB Stuttgart. Bei SK90 die Fußballdebatte.
Ich glaube nicht.
Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Ein Wort noch zu Schalke, bevor wir gleich über Dortmund noch ganz kurz sprechen. Didi, kommt Tönnies zurück oder sollte er?
Ich habe mal gefragt, ist aber schon eine Zeit her. Hat er gesagt, wenn die sportliche Führung oder die Führung des Vereins zu ihm kommt, dann wird er sich überlegen.
Aha.
Ja, also,
aber kommt die denn?
Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass Schalke 04 mit Tönnies würden sie mit Sicherheit besser stehen als dastehen als ohne ihn.
Borussia Dortmund liegt zur Stunde 1:4 zurück beim VfB Stuttgart. Und es bräuchte ein Wunder, wenn sich da noch etwas Substanzielles ändern sollte. Überrascht dich das, dass der BVB dort fast untergeht, bei allem Respekt vor der Qualität des VfB?
Überrascht mich sehr, muss ich sagen. Ja. Also wie gesagt, dass Stuttgart im Flow ist und eine Qualität hat, ist klar. Aber dass die heute so untergehen, hätte ich jetzt nicht erwartet.
Mhm. Markus?
Ich habe auch gedacht, dass es enger wird, weil Dortmund auch auf dem aufsteigenden Ast war und natürlich jetzt Stuttgart das erste Mal wirklich dann in der Woche auch mal international gespielt hat, was sie ja vorher jetzt auch nicht so häufig gemacht haben. Von daher, aber in Stuttgart zu spielen ist nicht einfach. Die haben eine unheimliche Power da in dem Stadion und haben Selbstvertrauen. Und wenn die erstmal in den Flow kommen, dann ist es schwer, die aufzuhalten, das muss man sagen.
Statement-Sieg gegen einen bislang blassen BVB in dieser Saison. Mhm. Also ich finde, der BVB ist bislang so von den ersten Wochen trotz der Ergebnisse enttäuschend gewesen.
Blass?
Blass.
Ja, inwiefern?
Nur Gittens. Mhm. Also gegen Frankfurt war es Gittens, gegen Brügge war es Gittens und ansonsten war da nicht viel.
Mhm.
Gutes Heidenheim-Spiel, da hatte man mal so eine Idee, das war gut, aber in der Gesamtheit fand ich
die ersten Sebastian Kehl hat das hier vergangene Woche alles sehr, sehr gut auch alles erläutert und irgendwo hatte man das Gefühl, wenn Guirassy wieder dabei ist, dann hast du mit einem zentralen Stürmer gleich eine ganz andere Statik im Spiel, aber das scheint ja heute in Stuttgart nicht der Fall zu sein. Wie gefällt dir der BVB mit dem neuen Trainer Şahin bislang?
Blass. Auch blass. Ne, und gegen Heidenheim darf man nicht vergessen, haben sie die erste Hälfte, haben sie gut Fußball gespielt. Aber das war bis zum Ende auch spannend. Also die haben dann, glaube ich, in der Nachspielzeit den Elfmeter bekommen. Da stand es 3-2 bis dahin. Und Sabitzer ist ja letzte Woche nach dem Spiel hat er gesagt, dass er auf der Position, auf der er spielt, will er nicht spielen. Ja, oder da.
Und er hat es nicht explizit, glaube ich, gesagt. Er hat es klang an, dass das nicht seine favorisierte Position ist. Auf der er aber auch nicht so gut aussieht, vermutlich gelernter Sechser, der außen spielen muss.
Ja, aber er spielt ja dafür die Nationalmannschaft auch. Also er spielt ja auch eine andere Position. Die hat er für die Österreicher auch sehr gut interpretiert und gespielt. Und ich denke mal, so früh in der Saison so ein Kommentar abzugeben, ich verstehe das nicht. Weil die Dortmunder haben, glaube ich, letztes Jahr hatten sie eine Situation, wo die Spieler zu viel Macht hatten.
Ganz kurz, 5-1, Under.
Ja. Oh. Ja. Wo die Spieler zu viel Macht hatten. Und du hast ja das Gefühl, mit Terzic, der wurde ja durchs Dorf getrieben, ist ins Champions-League-Finale gekommen und musste dann doch gehen. Dann kommt Hummels noch und sagt, ja, entweder ich oder er. Ja, und du musst halt als Verein musst du immer die Entscheidungshoheit haben. Ja, und wenn dann ein Trainer, ich sage jetzt nicht, dass er kritisiert worden ist, aber das ist ein Kommentar nach dem Spiel, wo sie gerade mal gut gespielt haben, wo du sagst, ja, muss das jetzt sein? Und da muss der sportliche Führung, glaube ich, unheimlich vorsichtig sein, weil dann eins zum anderen kommt. So, jetzt haben sie ja bisher gewonnen gegen die Frankfurter. Wenn Shaibi den Ball reinmacht, dann gewinnen sie das Spiel gegen die Frankfurter auch nicht. Ja, das heißt, die Ergebnisse waren okay bis hierher. Der Fußball war nicht gut, bis auf eine Halbzeit gegen Heidenheim. So, jetzt verlierst du heute 5-1. Mhm. So, und jetzt die Diskussion kommt dann automatisch. Und deswegen, glaube ich, müssen sie schon vorsichtig sein, dass sie die Mannschaft und einige Spieler etwas im Zaum halten.
Ja. Kann ich nur zustimmen. Also wie gesagt, es ist eine Riesenaufgabe als Trainer bei so einem Verein. Er hat, also Şahin hat schon Trainererfahrung, aber natürlich noch nicht diese Weltklub-Erfahrung. Und auch wenn du lange in dem Verein warst, ist es eine wahnsinnige Aufgabe. Wir haben vorhin über Geduld gesprochen und ein Trainer muss auch geführt werden und so. Das stimmt alles und das wird sich da jetzt zeigen, ob das bei Dortmund so funktioniert. Gerade in dieser Gesamtkonstellation mit den Verantwortlichen, wo es auch in der Vorbereitung geknirscht hat. Ich sag's vorsichtig, diplomatisch. Ich bin sehr gespannt, sehr, sehr heikel. Und wenn du heute 5,
Aber es hat ja durchaus auch eine innere Logik zu sagen, du holst einen Spieler wie Şahin, der auch als Spieler ein Stratege war, der offensichtlich über eine gewisse natürliche Autorität verfügt und versuchst, ihn irgendwo aufzubauen.
Legitim, total legitim. Nur wie gesagt, mit Geduld ist immer so eine Sache im Fußball und gerade bei so einem Riesenclub. Ja, also das ist schon, wird sich jetzt zeigen. Ich traue ihm das auch zu, dass er das Ruder rumreißt, wenn man davon jetzt überhaupt schon sprechen kann, weil es ist ja noch keine absolute Krise. Blass ist schon das richtige Wort, ne? Blass. Aber in Dortmund sind die Ansprüche hoch. Also 5 Tore heute zu bekommen, ist schon eine harte Nummer, finde ich.
Also ist schon eine Hypothek für Schein jetzt.
Ja, und
das heißt Hypothek, ja, aber jetzt eine Aufgabe.
Und gute Spieler macht nicht automatisch gute Trainer.
Oder umgekehrt.
Oder umgekehrt. nein, ich traue ihm das auch zu, nur du trainierst ja nicht nur einen Verein, du führst ja einen ganzen Verein und das ist natürlich eine unheimliche Verantwortung und wie gesagt, ich traue es ihm auch zu, aber ich glaube, dass das deutsche Spieler holen, einen Groß zurückholen, einen anderen holen, das hört sich alles wunderbar an. Ich glaube, in der Praxis wird der ein oder andere Stolperer drin.
Also definitiv Wellen schlagen. Felix, ganz kurz, ist das Spiel schon durch?
Die letzten Sekunden laufen, aber es sieht sehr jetzt eben nach einem 5:1 aus. In dem Moment ist es vorbei, kriege ich gerade aufs Ohr gesagt und ist schon eine bittere Packung logischerweise für den BVB. Und eine kurze Analyse noch von Uli Kiefer auf Instagram. Hab das Gefühl, dass bei anderen Mannschaften alle Spieler wissen, was sie machen sollen und was der Matchplan ist. Und bei uns macht gefühlt jeder, was er will. Und es gibt keine sichtbare Spielidee. Und das ist gefühlt was die vergangene Saison auch schon oft kritisiert wurde von den Fans.
Uiuiui, vielen Dank Felix und in der Zwischenzeit hat auch Michael Leopold wieder das Set betreten und er hat das Spiel mit geübtem Auge eben auch verfolgt. 1:5, wir haben schon einiges gehört. Warum ist der BVB so untergegangen?
Komplett Rasur, ohne Schaum. Ne? Also Undorf natürlich stark, aber für mich spielt das Spiel Enzo Mio. Also die Analyse lohnt sich heute zu gucken, hat ein sensationelles Spiel gemacht und es wird euch nicht komplett überraschen, wenn ich sage, Waldemar Anton, jeder Ballkontakt, ein Pfeifkonzert. Also war tatsächlich so.
Und warum war der BVB so schwach? Also der war gar nicht so schwach und das Ergebnis täuscht.
Ja doch, also ich bin schon da mit dabei. Man hat schwer erkennen können heute, was sie wollten. Andererseits muss man auch ganz klar sagen, der VfB war schon extrem stark heute. Und wie gesagt, ich empfehle euch die Highlights Mio. Ja. Hingucker.
Sehr schön. Ja, wir empfehlen die Highlights definitiv mit Patrick Helmes und Michael Leopold. Also das klingt ja wirklich also nach viel Potenzial. Abschließend, Markus, Blick auf die Europa League gegen Pilsen. Wie ist der
Sieg? Ja, wir freuen uns auf die Europa League. Ja. Wir freuen uns auf die Europa League. Wir starten jetzt zu Hause. Das ist sicherlich nicht gut. Und von daher, ja, ist unser Wettbewerb, den wir ja jetzt schon mal gewonnen haben vor 2022. Und jetzt sind wir wieder in dem Wettbewerb und freuen uns drauf.
Wie ist denn die Atmosphäre in der Stadt? Traut man der Eintracht zu, einen ähnlichen Parfumsritt hinzulegen wie 22?
So weit ist man noch nicht. Aber die Euphorie in der Stadt ist groß. Die ist riesig. Gestern haben die Fans ja schon gesungen. Deutscher Meister wird nur die SGE, soweit würde ich noch nicht gehen. Das geht ja auch schnell in Frankfurt. In meinen Augen startet auch der Club tatsächlich als einer der Favoriten, als einer der Mitfavoriten in diesem Wettbewerb, als Euroleague-Sieger 22. Und weil es auch keine Absteiger mehr aus der Champions League gibt, sollte die Eintracht eine gute Rolle spielen können.
Das bekommst du mal als Aufgabe mit auf den Weg. Ne? Vielen Dank. Danke an die Runde. Vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Und wir empfehlen ganz eindringlich die XXL-Highlights VfB gegen Borussia Dortmund. Schönen Sonntagabend noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.